Hallo zusammen.
Hallo.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hammer und Sickening.
Der Podcast für Girls, Gays und Days aus der Schweiz.
Ich bin Jasmin, Pronomen sie.
Ich bin der Matusch, Pronomen er, ihm.
Und heute haben wir den wunderbaren Titel «Is it cringe to be rich?»
Genau, wir sind ja in der Schweiz, im reichsten Land von der... Ist das so?
Zürich ist die teuerste Stadt von der Schweiz. Ah. Ist einmal gerade rausgekommen.
Okay, da sind wir gerade da mittendrin und wir können uns fragen, ist das cringe?
Es ist schon ganz cringe.
Es ist schon sehr cringe.
Genau, aber wir reden heute vor allem über, also die Folge ist dann mit dem Aufhänger von der J-Lo-Documentary. Und die ist sehr wohl cringe.
Die ist sehr cringe. Es war ein hard watch gewesen. Du hast mir gestern gesagt, hey, könntest du die auch mal schauen als Vorbereitung? Voll durchgeschaut. Das wäre so keine Literatur, die ich müsste lesen für eine Vorlesung. Es war sehr schwierig gewesen. Und dann habe ich herausgefunden, du hast nicht mal ganz genug.
Ja, es tut mir mega leid, ich habe dir einfach aufzugeben und habe selber einfach gemerkt, ich finde es ganz schwierig zum Schauen.
Sehr ein hard watch, also nur schon als Disclaimer, schau jetzt wirklich, wenn er...
Schau jetzt nicht.
Nein.
Lass es einfach uns zu.
Genau.
Genau, aber wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gehört und wegen dem starten wir mal wieder mit einer Wohlfühlrunde. Matusch, wie geht's? Erzähl.
Mir geht's ganz okay. Ich habe... ein bisschen stressige Zeit hinter mir. Ich bin Knäuteuf in meiner Bachelorarbeit drin, wo ich mich so ein bisschen mit einem queeren Thema befasse. Und es braucht sehr viel von meiner Energie, arbeitstechnisch, aber auch so mental einfach. Aber sonst ganz, ganz easy. Wie geht es dir so?
Hey, mir geht es auch ganz okay. Ich war über Ostern in Wien gewesen. Und zwar gehe ich ja... Ich gehe gerne thematisch in die Ferien. Also ich habe zum Beispiel im Sommer habe ich 2 Wochen Faschismusferien gemacht in Italien. Also ich lese dann einfach Sachen zu diesem Thema und konsumiere. Also ich werde nicht zur Faschistin so.
Wenn du besuchst so Giorgia Meloni oder so.
Nein, aber ich tue mich dann so mit einem... Ich weiß nicht, ich finde es einfach lustig. Ich bin einfach ein Kind und ich bin gerne auf meine Quests.
Sehr spannend,
ja. Mache ich gerne so thematische Sachen. Und jetzt bin ich eben auf einem Hasswochenende in Wien gesehen und habe Hass von der Shaida Kurt gelesen und gehört. Und bin ein bisschen Hass muss sein, das Kabarettprogramm von Michi Buchinger, so einem YouTuber, den ich mit 15 geschaut habe.
Ja.
Und es ist so ein bisschen schlecht gealtert.
Oh.
Muss ich sagen, wer macht einfach nur die gleichen Witze wie vor 10 Jahren.
Shit.
Und
das ist nie gut.
Das ist nie gut, aber es war gleich lustig gewesen. Genau. Von dem her irgendwie cool, aber auch wirklich heimgekommen. Und ich habe vor ein paar Tagen erfahren, dass ich aus meiner Wohnung raus muss.
Fuck.
Und alle ZürcherInnen wissen, das bedeutet, ich habe jetzt ein paar schwierige Monate vor mir. Aber ich finde das auch so lustig, weil es gibt so... Es ist wie so bei einem Break-up, dass mir jetzt so meine Friends schreiben, so «Hey,
ich bin da für dich.
Wie geht's dir? Kann man dich irgendwie unterstützen? Bist du heute schon aus dem Haus?» So. Also ja, yeah. Support ist hier. Aber
es sollte so Inspirational Quotes geben für ZürcherInnen, die ihre Wohnung verlieren.
Ja, und ich muss eben sagen, es ist ein bisschen cringe, weil die Wohnung, in der ich jetzt drin bin, ist von der Stadt Zürich gekauft worden. Aber ich bin noch unter Mietvertrag und wegen dem werde ich wie nicht übernommen. Und ich kann mich jetzt einfach auf meine eigene Wohnung bewerben. Und das ist so, ich finde das so humiliating.
Ja.
Dass ich schreibe so, hallo, ich wohne schon hier.
So als Argument, es wäre ja mega praktisch, dann müsste ich ja gar nicht
ja, voll. Und das ist einfach das Fiese, weil natürlich ist es mega nice, hat Stadt Zürich die Wohnung gekauft, weil dann ist es wie auch so ein sozialer Wohnbau, als wenn es jemand privat gewesen wäre. Also es ist wie mega fair. Aber sie müssen es halt charakterweise auch ausschreiben.
Ja.
Und ich freue mich mega auf, wenn Leute meine Wohnung kommen besichtigen. Und ich bin so, hey, ich möchte eigentlich bleiben. Also so, ja. Eben wird mich auch, aber hier, voll. Schau meine Wohnung an. Also.
Oh.
Genau, wegen dem sind wir okay drauf und jetzt nicht absolut am Thriven. Aber das wird sich ändern in der nächsten halben Stunde, wenn wir uns über andere Leute lustig machen.
Ja. J-Lo-Doku.
Ja, es ist... Also jetzt kommt aus, wer von euch auf TikTok ist und wer nicht. Wir sind sehr fest.
Ich habe TikTok gelöscht vor 2 Wochen.
Was?
Ja. Ich habe es schon vorher nicht mitbekommen, dass sie etwas gemacht hat.
Ja.
Dass sie eben irgendeinen Film, ein riesen Projekt am Start hat. Aber dann habe ich TikTok gelöscht. Das heisst, es ist so ein bisschen an mir vorbei, zum Glück. Aber dann hast du mir geschrieben, das wäre mal eine Idee, wo wir könnten darüber schwätzen.
Voll. Und wieso vorweg? Also eben... Wir reden über Jennifer Lopez und wir möchten uns nicht einreihen, quasi etwas. Also wir sind uns bewusst, dass Frauen sehr viel härter kritisiert werden, für wenn sie etwas machen als Männer sind. Und es ist auch nicht cool, dass es jetzt so ein kollektives Bashing gibt gesehen und ich glaube, mich auch so ein bisschen allgemein darüber reden und gleich nicht sexistisch werden und Frauen schämen. Also das fänden wir cool.
Das so, geht im Fall.
Aber wir haben gleich gedacht, dass es easy ist, weil sie hat gleich einfach 400 Millionen Net Worth. Mm. Also ich glaube, she's gonna be okay, sie jetzt hier kritisiert wird.
Genau, sonst kann sie ein Album darüber schreiben. Und dann...
ja, und eben wieso... Also, vorweg, es ist... J-Lo hat, glaube ich, vor 20 Jahren das letzte Album gemacht und ist halt so Anfang 2000er mega bekannt gewesen. Ich kenne eigentlich nur noch so Jenny from the Block. Also wir sind auch beide nicht mega mit ihr aufgewachsen, aber haben es schon irgendwie mitbekommen.
Ja, ich erinnere so ein bisschen später 2010er-Era, so on the floor, voll. So ein bisschen Dance-Hits, die im Radio gelaufen sind.
Voll. Und jetzt hat sie ein neues Album.
Was ja so eine Antwort ist auf das alte Album, das heisst «This is me then» und jetzt heisst «This is me now». Punkt, Punkt, Punkt,
now. Oh, stimmt, ja. Und das wäre ja schön und gut. Aber sie hat ein Doku darüber gemacht und es gibt nicht ein Musikvideo, einen sogenannten Musikfilm.
Genau, das ist für sie ganz wichtig, dass es kein Musikvideo ist, sondern
ein Film. Genau, und der Film geht auch irgendwie eine Stunde.
Ja.
Und es ist, also ich habe das auch nur auf TikTok mitbekommen, weil es wird sehr stark kritisiert, weil sie ist halt mega fest auf dieser Schiene, hey, I'm Jenny from the Block in der Bronx aufgewachsen. Und jetzt melden sich halt Stimmen, die sagen, hey, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Und du bist vor allem einfach sehr eine erfolgreiche Schauspielerin und Musikerin, die wohnt seit 20 Jahren in LA. Und das ist ein bisschen cringe, dass das immer noch so deine ganze Persönlichkeit ist, ist, dass du in der Bronx bist aufgewachsen, auf dem Block, wo man halt auch nicht so genau weiss, wo es das ist.
Schwierig.
Genau, und über das schwätzen wir heute, weil es ist wirklich, es ist so schwierig, sich das anzuschauen. Ja. Also ich möchte mich ehrlich aufrichtig entschuldigen, habe ich dich dazu gebracht, das anzuschauen.
Es ist okay, es ist, glaube ich, auf Double Speed gelaufen. So.
Ja, ich habe mir extra ein Amazon Prime-Abo gemacht, um das zu schauen. Also natürlich ein kostenloses, das ich auch wieder kündigen würde, aber gleich. Ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen.
Ich glaube, so die Hauptkritik, also vielleicht so ein bisschen eine Zusammenfassung vom Ding. Also ihrem Album, sie hat, glaube ich, auf Amra.
Ist so.
Sie hat irgendwie, sie war mit Ben Affleck zusammen gewesen, und dann hat sie Schluss gemacht mit ihm oder sie haben halt sollen heiraten und dann haben sie es abgesagt und dann hat sie halt so ein bisschen auf ihrer Selbstfindungs-Ära gewesen. Und es ist halt damals, glaube ich, schon recht viel so im in den Boulevardmedien gewesen und so und dass sie so ein bisschen auseinandergenommen worden ist, wie das Frauen und Menschen allgemein in diesem Business werden. Und dann hat sie ihn halt wieder gefunden, den Ben, irgendwo. Da sind sie wieder zusammengekommen. Sie hat es dann so verkauft als, okay, ich erzähle jetzt meine Geschichte, wie ich als kleine Jenny from the Block da durch das ganze Mediaspektakel durchgekommen bin und irgendwie die Liebe gefunden habe.
Ja, voll. Und ich habe so das Gefühl, sie möchte sich so ein bisschen einreihen. Wir haben ja gerade viele Autobiografien von, sag jetzt mal, Popstars oder allgemein Stars der 2000er. Also zum Beispiel Britney hat ein Buch geschrieben, wo sehr positive Reaktionen gegeben hat, die ich gelesen habe und die bei mir wirklich mega viel ausgelöst hat, weil ich das noch so genau weiss, wie man Britney in den Medien mega auseinandergenommen hat. Sie war ja auch über Jahrzehnte in einer Vormundschaft drin. Dadurch, dass sie das Buch hat können schreiben, hat sie das so können reclaimen und ihre Geschichte mal erzählen, weil das natürlich schon so war, dass viele Frauen, die in den 2000er bekannt waren, einfach komplett fertig gemacht wurden von den Medien und gar nicht wirklich so sie gehört wurden mit ihrer Version. Und ich habe das Gefühl, J-Lo möchte ich dort so ein bisschen einordnen.
Ja, oder auch mit dem Film von der Paris Hilton, wo ja als das Glamour-Girlie gilt und als so Dekadenz in Person. Aber dann stellt sich heraus, dass sie eine mega crazy Geschichte hinter sich hat, wo halt mega spannend ist und wo die Person halt dann irgendwo durch ein bisschen näher bringt und wo man dann auch sympathisiert. Und dann tut sie einem auch ein bisschen leid. Und ich glaube, dort probiert sie sich mega fest so zu positionieren. So.
Ja, voll. Und so ihre Geschichte, oder das, was sie mir erzählt, ist halt eben, sie hat 4 Ehen gehabt. Also sie hat 4-mal geheiratet. Und jetzt quasi die letzte jetzt mit dem Ben Affleck, das ist die Liebe für ihrem Leben. Und sie sagt gerne so ein bisschen, sie möchte einfach Leuten zeigen, dass die Liebe noch gibt.
Genau, es ist basiert auf einem Briefaustausch oder auf Briefverkehr, wo,
Postverkehr.
Wo sie mit dem Ben, ich glaube, wir sind auf Vornamenbasis mit dem Ben, weil ihr werdet sehen, er ist uns sehr ans Herz gewachsen.
Ja, aber wir machen uns auch ein bisschen Sorgen.
Ja. Er kann uns gerne in DMs leiden. Also, der Ben hat ihre sehr viele Briefe geschrieben in der Zeit, wo sie zusammengekommen sind, wo sie zusammen waren. Und umgekehrt halt auch. Und sie hat das so in so einem Ordner oder so einem, ja, so einer Buchform, Box. Genau. Ja. Und es steht als Titel Ben & J-Lo, The Greatest Love Story Never Told. Mhm. Und das ist in ihrem Studio. Und sie hat das dann so erzählt, so, ja, ich erzähle das, ich zeige das halt allen, die im Studio sind mit mir, mhm, die mich produzieren. Und dann tun wir gerne mal so ein bisschen die Briefe durchlesen. Und dann kommt so die Szene von Ben, wo so ist so, also, ihr habt das alles schon mal gelesen. Also, so, ja, es ist auch mega so, dass sie will die Geschichte erzählen, eben, never told, aber es ist dann, schlussendlich wird es dann told. Es, ja, ist mega straub.
Es ist sehr lustig irgendwie, aber eben, es wirkt so in dieser Doku, das ist so wirklich die ersten 10 Minuten und das ist so der Aufhänger, dass sie eben wie so die Story machen anhand von ihrer krassen Liebesgeschichte, mhm, und anhand von diesen Liebesbriefen. Turns out, sie hat das einfach nicht mit ihm abgesprochen, dass sie ihrem gesamten Team die Liebesbriefe zeigt, die er ihr geschrieben hat. Und er ist so ein bisschen intim.
Es ist wirklich so ein Office-Moment, wo er so in die Kamera schaut, so, also, was hast du ihnen gezeigt? Ja, so.
Und er ist dann aber auch so, irgendwie hat er das Gefühl, es ist nicht so ganz stimmig, wenn du sagst, das ist die grösste, mhm, Liebesgeschichte, die halt nie ist erzählt worden, während du es gerade erzählst.
er ist so ein Beacon of Light in dieser ganzen Doku. Ja. Er ist so ein Herziger und er sagt ihr dann Sachen, wo wir als Audience mega so sind, so, ja, das denken wir jetzt schon die ganze, ja, Zeit. Voll. Aber sie ist dann so, haha. Ja,
ja, und aber so das Ganze, wir betiteln das als Cringe, weil der J-Lo eben sagt, so, hey, nicht nur will sie ein Album rausbringen, sondern sie will halt eben den Musikfilm machen und sie will ein Doku machen. Mhm. Jetzt hat sie aber niemanden gefunden, der das möchte finanzieren möchte.
Ja.
Das heisst, sie hat sich entschieden, um einfach ihr eigenes Geld reinzutun. Das sind 30 Millionen, sagt sie. Was einfach, ja. Ich verstehe, dass so Produktionen so teuer sind, aber das ist mega viel Geld. Also das ist sicher,
ich kann das nicht greifen.
Das sind sicher zwei Wohnungen. Das sind zwei
Einzimmerwohnungen.
Aber es ist easy viel Geld. Und es ist einfach so unangenehm zum Schauen, weil, mhm, sie halt, aber die Doku ist irgendwie so, mega viele Leute haben nicht an das Projekt geglaubt und haben ihr gesagt, es sei eine schlechte Idee. Die haben halt einfach Angst. Und sie weiss einfach, sie muss das durchziehen und sie muss das erzählen. Und sie hat auch sehr viele Leute angefragt, zum mitmachen, und alle haben abgesagt. Und das ist so ein unangenehmer Moment, weil sie sicher 5 Minuten lang, ja, so einfach nur Absagen kassiert und es werden einfach so Celebrity-Namen genannt.
Lizzo, glaube
ich. Ja, die Ariana, der Snoop Dogg und alle, sie so, alle gehen so an, sie sind verhindert.
Ja.
Und J-Lo ist halt wie so, ja, die sind halt einfach afraid, zum mitmachen.
Sie sagt, Zitat, ich kann mir das mal so aufschreiben, people scared.
People scared, aber ich nicht. Und ich habe halt, ja, auch einen Moment gebraucht, um mit Ruhe quasi so Sachen auszuprobieren. Und es ist einfach wie so, Bebe, vielleicht haben die Leute nicht Angst, mhm, sondern vielleicht ist es einfach eine sehr schlechte Idee.
Genau. Jane Fonda, also, mhm, wo eine mega coole Person ist, finde ich.
Ja, voll.
Und mit der sie auch schon viel zusammengeschafft hat. Und, mhm, wo sie selber sieht, sie ist so ein bisschen als Mentorin. Sie kommt auch in dieser Doku vor und sie hat, glaube ich, auch einen Part in dem krass überproduzierten Musikvideo. Mhm. Und sie sagt ihr am Telefon, sie ist sehr viel am Telefon, ja, in dieser Doku. Am Telefon sagt sie ihr so, hey, look, es sieht aus, als würdest du etwas wollen zeigen, statt es einfach zu leben. Also du bist viel zu viel am drüber schwätzen und drüber singen und tanzen, mhm, statt dass du einfach deine schöne Love Story geniessest. So, ja, was willst du uns beweisen? Und wenn dir das so deine Mentorin sagt, ist das, es ist so ein hard watch zum Zuschauen, wie sie so, nein, ich muss das machen.
Ja, und es fühlt sich so unangenehm an, weil die Doku würde funktionieren mit halt dem Ganzen, alle haben gezweifelt, aber ich habe es dann gleich. Ja. Und niemand hat damit geglaubt und niemand hat abgesagt, aber wir haben dann gleich Erfolg gehabt. Das funktioniert halt nur, wenn es dann wirklich gut ist. Mhm. Und was jetzt passiert ist, ist, dass du dokumentiert hast, wie dir die ganze Zeit sehr viele qualifizierte Leute haben gesagt, hey, es ist not the vibe,
yeah,
es ist ein bisschen weird, dass auch ihre Ehemann, ihre das wie so mehrmals gesagt hat, so, hey, es ist ein bisschen komisch, ganz ehrlich. Mhm. Und sie es halt durchgezogen hat und das dann publiziert. Also es fühlt sich an wie so ein bisschen, es gibt ja das Format Ragebait, mhm, wo du so absichtlich schlechte Sachen machst oder irgendwie doofe Fragen stellst, dass Leute dann kommentieren und sagen, ah, ich finde es mega schlecht, blablabla.
Ja.
Und es fühlt sich so ein bisschen an wie das. Also es
aber
so,
voll nicht bewusst.
Es ist wirklich einfach schlecht und J-Lo ist jetzt sehr fest in Kritik geraten und es ist einfach mega schade, weil hat sie einfach nichts gemacht, mhm, wäre wie so easy gewesen, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach so ein Geltungsdrang dahinter.
Ja.
Und auch so, ich merke das viel bei, das hätte ich so mega mit reichen Leuten zu tun, aber so, ich habe häufig die Beobachtung, wenn irgendwie Stars quasi erzählen, ah, wie bist du an diesen Punkt gekommen, bla bla bla. Ich habe einfach extra hart geschafft und ich bin mit nichts aufgewachsen und ich habe mega müssen kämpfen und so. Und ich bin mir sicher, es war streng gewesen, aber es ist halt so ein bisschen cringe, weil mittlerweile Leute können nachschauen, was haben deine Eltern beruflich gemacht, wo bist du aufgewachsen. Also so, du kannst dir einfach deine Geschichte nicht mehr frei erfinden, sondern wie jetzt im Fall von J-Lo sind zwei TikTok-Videos viral gegangen, wo halt Leute, die mit dir in die Schule sind und halt können sagen, so, hey girl, das ist mega krass, ihre Mutter war Lehrerin an der Schule, wo J-Lo in die Schule ist gegangen. Und ihre Mutter hat einfach 2,4 Millionen im Lotto gewonnen. Und dann ist halt wie so, hey, klar, du bist immer noch in der Bronx aufgewachsen, aber du hast wahrscheinlich schon andere Möglichkeiten gehabt.
Absolut.
Als andere Kind. Und man kann mittlerweile wie auch nachverfolgen, halt so von der Erzählung von J-Lo, wo genau der Block, der ominöse Block war. Und es ist schon im Stadtteil von der Bronx, aber es ist halt auch nicht tief innen. Also es ist so auf einer Catholic Girls School.
Also die Blocks sind, also die Nachbarschaften sind in New York ja auch mega diffus und nicht jeder sieht den gleichen Block in der gleichen Nachbarschaft wie die andere Person. Aber es ist halt wirklich so, sie probiert sich voll so als die arme Jenny vom Block zu profilieren und erstens ist sie jetzt völlig niemals anders. Also eben, ihr Network ist ja abnormal.
400 Millionen.
400 Millionen und sie braucht das Image immer noch einfach zum sagen, ja, ich bin von da und eben, ich habe mir so den harten Arsch aufgerissen, dass ich jetzt einfach da bin und ich bin so gut und ich mache jetzt meine crazy Musikvideo-Film. Aber was macht sie denn für den Rest vom Bronx? Also was macht sie für ihre Nachbarschaft, von wo sie gekommen ist? Und ich glaube, das ist der Teil von der Kritik. So, sie appropriated das, oder sie eignet sich das Bild an von dem armen Mädchen, der einfach geschafft hat und geschafft hat. Erstens gehört sie nicht mal zu dem Stereotyp oder zu dem Bild.
Ja, voll.
Und zweitens missbraucht sie es einfach für mehr Profit, statt wirklich den Profit irgendwie dann zurückfließen zu lassen.
Ja, voll. Es hat so eine Kritik gegeben, die ich gelesen habe, wo ich so gesehen so, hey, you're lying about it, please stop using us to be human.
Yes.
Also so, du musst dich nicht so menschlich machen, weil J-Lo ist jetzt auch 54 und ist so seit Mitte 20 wirklich ein Weltstar eigentlich. Wohnt auch schon seit, sag jetzt mal, ich kann nicht so gut Mathe, aber wohnt sicher seit 30 Jahren, plus minus in Los Angeles. Und dann ist halt wie so, hey, wann ist quasi der Punkt, wo du musst sagen, ja, ich bin dort aufgewachsen, aber ich habe jetzt mega viel Geld und lebe jetzt den krassen Lifestyle.
Ja.
Und wenn du das quasi immer noch so betonst, dann wäre es ja auch schön, wenn du irgendwie verbunden wärst und vielleicht dort Geld angibst, um Schulen zu finden oder was auch immer. Aber wenn du es halt nur brauchst, um deine Story aufzubessern, aber es ist eigentlich gar kein Bezug hast dazu, ist das halt wirklich cringe.
Ja.
Es ist cringe to be rich.
Es ist sehr cringe. Ich denke bei dieser Geschichte immer so, also wir haben es ja vorher besprochen, ich denke sehr an Dolly Parton, wo halt auch Country-Sängerin, mega arm, in den Appalachen aufgewachsen, irgendwo in Tennessee oder so, hat es mega weit geschafft mit ihrer Musik und hat so viele Charities angefangen und engagiert sich mega fest, also ein bisschen im Hintergrund. Sie hat so ein Programm gestartet, wo sie einfach gratis Kindbücher schickt, bis sie 5 sind, dass sie halt literate werden. Oder dass sie so ein Freizeitpark ist halt immer noch sehr Konsum, Konsum, Konsum. Aber dort hat sie so viele Jobs kreiert für ihre Community. Sie geht wie aktiv zurück und ihr ist es wie nicht egal. Sie ist wie so ein bisschen am Boden geblieben. Und das stört mich irgendwie so am Showbusiness allgemein so. Und jetzt kommen wir wieder ins grosskapitalistische Thema. So. Mhm. Ich habe es so ironisch gefunden, wo der Film angefangen hat, hat sie ja das MGM-Logo und so das Motto von MGM ist Art for Art's Sake auf Latein.
Ja.
Und es ist einfach null mehr das. Es ist nicht mehr, du machst Kunst zum Kunst machen, sondern du machst Kunst zum dich zeigen und zum dich profilieren und zum mega fest Geld verdienen. Es ist so traurig, weil ich liebe Kunst genau deswegen, ich liebe Musik, ich liebe so Projekte genau deswegen, weil du siehst so viel Herzensblut dahinter, du siehst so viel... Das Musikvideo wäre hure geil gewesen. Ja. Es ist nicht mega mies.
Der Musikfilm, excuse me.
Musikfilm, Entschuldigung, sorry. J-Lo, please, leave me alone.
Der Musikfilm
wäre so geil. Es ist nicht mega mein Geschmack. Es ist so eine überproduzierte Parfümwerbung, wenn man das so beschreiben kann.
Wirklich so über eine Stunde.
Es hat auch etwas von Chromatica, von der Lady Gaga. Ja. Es ist sehr wow, es ist viel. Mhm. Performance ist mega nice, Texte sind auch sehr fragwürdig. Aber so, wäre das einfach nur das als Projekt und wäre das einfach zum ihre Geschichte erzählen, dann hätte ich kein Problem damit. Ja. Aber muss sie noch ein Making-of-Film drüber und noch eine riesen Produktion rundherum machen? Es ist dann einfach so eine Girl-Bossification von der Kunst, weil sie zeigt sich dann so, ich tue jetzt mein Geld da reinwerfen und ich tue jetzt da Leute umeinander bossen, damit das meine Vision wird. Es ist nicht mehr geil, es ist nicht mehr Kunst.
Frau Böse ist wie so, sie kann mega krass tanzen, sie hat es choreografiert, sie hat krasse Musik gemacht, also es hinterfragt ja wie niemand.
Ja.
Und was ich einfach unangenehm finde, ist, wenn du das Gefühl hast, du musst so voll dich selber als Person noch so zeigen und erklären. Weil es ist halt wie, was ich auch so unangenehm gefunden habe, ist, dass sie, irgendwann wird es ihr wirklich zu viel und du merkst, sie kommt so an ihre Grenzen, weil sie eben wirklich mega viel selber macht an diesem Projekt.
Ja.
Und erzählt dann eben, dass es sehr schlimm ist und dass sie wirklich an ihre Grenzen stoßen und dass so viele Leute von ihr etwas wollen. Und es ist so, hey, niemand hat noch gefragt, du machst das nur für dich, was ja wie so okay wäre, aber ich finde das unchill, weil sie redet so schlimm zum Teil mit ihren Angestellten. Also sie hat wirklich einen Ton drauf, sie passt um auf die furchtbarste Art und nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie halt einfach sehr unschön mit Leuten unter ihr redet. So. Und das ist so unangenehm, wenn sie dann so, hey, wo kommen meine Grenzen und ich kann das alles nicht. Und sie sagt, du kannst wirklich aufhören.
Du kannst, es ist ja dein Geld. Es gibt keine Dependencies, wo du irgendwie verantwortlich
bist. Du machst das nur, um deine Person irgendwie pushen. Und sie, ich glaube, sie sieht sich auch sehr fest halt als Artist.
So eine Selbstmythologie. Es ist so...
Ja, und es ist so unangenehm. Weil es ist zum Beispiel... Also eben, ich habe Britney ihre Biografie mega nice gefunden. Und es hat in mir auch etwas ausgelöst. Zum Beispiel du Justin Timberlake aus all meinen Playlists streichen. Wenn es nicht von dem läuft, bin ich wirklich so, hey, skip it.
Du trägst nie mehr Double Denim.
Nein,
so.
Wirklich nicht. Jeans verbot. So. Also es hat mir irgendwie mega viel gemacht. Ja. Britney hat halt sehr fest komplett ihre Geschichte erzählt. Und sicher auch Sachen, die sie nicht hat, also die schwierig waren zu erzählen und wo sie auf Widerstand gestossen ist. Wirklich, also für mich hat es sich mega fest so gelesen, als hätte sie einfach so alles auf den Tisch gelegt.
Ja.
Und J.Lo möchte sich irgendwie, meiner Meinung nach, einreihen in die Reihe von krassen Autobiografien von Frauen. Aber seit dann die ganze Zeit auch während der Doku, eigentlich geht es gar nicht mehr um diesen Musikfilm.
Mhm.
So, es ist Meta.
Es ist Meta.
Es ist Meta, seit sicher 5 Mal.
Ja.
Und ist halt wie so, es geht einfach, es ist von mir inspiriert, aber es bin eigentlich nicht ich. Und das, was ich von den Beziehungen erzähle, das ist dann nicht, also es bezieht sich nicht auf eine Beziehung. Und so, es ist wie so, hey, wenn du bist... irgendwie verarscht worden in deinen 4 Ehen, dann sag mir doch bitte von wem und wie, wo, was.
Das kann ein mega Statement sein und mega empowering, zum sagen so, das ist mir passiert.
Ja,
so.
Voll und so. Und auch mega fair, wenn du das nicht willst.
Ja.
So, das möchte ich auch sagen. Aber es ist wie so das komische Mittelding, so von wegen sagen, hey, kann ich, es ist mega, mir ist mega scheiße gegangen und meine Beziehungen sind scheiße gewesen und die Medien sind scheiße gewesen. Aber nachher sagen, ah, aber es geht gar nicht um mich, sondern einfach allgemein um eine Frau, wo die Liebe findet, bin ich halt so. Das ist so ein komisches Zwischending.
Sie versteckt sich wie hinter beidem. Es ist nicht echt, aber es ist auch nicht echt. Es ist wie so... Sie entscheidet sich nicht und dadurch ist sie sicher, weil wenn Leute sind so, hey, ja, wieso tust du die ganze Story erzählen, dann ist sie so, nein, es ist ja nicht echt. Und dann, wieso erfindest du so eine krasse Geschichte und wieso machst du das und das? Dann kann sie sagen, ja, nein, aber es ist ja meine Story und ich darf sie erzählen. Voll. Es ist wie... Ja.
Es ist wirklich einfach belastend und es redet sich so ein bisschen ein. Also so mein Fazit daraus ist eben, wieso, hey, schau ich das nicht?
Ja.
Und also mein Fazit ist daraus so, hey, ich finde es mega nice. Es gibt ja sehr viel Kritik an den sozialen Medien. Aber ich muss sagen, ich liebe das einfach. Weil Leute können nicht mehr so gut Sachen faken.
Ja.
Weil eben früher haben sich Filmstars ihre komplette Geschichte können frei erfinden, was kommt gut an. Und mittlerweile kannst du das halt einfach nicht mehr machen. Weil es geht dann einfach jemand, der mit dir in der Schule ist, auf TikTok und sagt so, hey Alti, ich weiss, wo dein Haus war und du bist im Fall nicht, du bist im guten Mittelstand aufgewachsen.
Ja.
Und wegen dem musst du halt dort wirklich authentisch sein und sagen, hey, ich bin vielleicht dort aufgewachsen, ich hatte die und die Probleme gehabt. Aber die zum Beispiel nicht. Ich bin mich hier auch gerne selber am Fragen, ob ich das irgendwie... ob ich das auch mache?
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, meine 2 Personality Traits sind, dass ich auf dem Land bin aufgewachsen und dass ich eine Lehre gemacht habe.
Was hast du gesagt? Jazzy from the Jazzy land.
Jazzy from the block. Nein. Und ja, es ist einfach so ein Mittelding. Ich finde das auch ganz so spannend, weil also in meinem Umfeld haben Leute mega Mühe, zu sagen, dass sie im Mittelstand aufgewachsen sind.
Mhm. Also wo in der Schweiz ja mega schnell
bist
gut dran. Also so, ja, ja. Ich weiß nicht. Aber es ist wie so, ich glaube, es hat auch viel Scham dahinter, weil man eben nicht so wirken, dass man detached ist und dass man so weg von dem, ja, irgendwie wohlbehütet aufwächst und so. Ich kann es gewissermaßen verstehen, aber es kommt halt auch mega inauthentisch über, wenn man dann sagt, ich bin mit diesen Struggles aufgewachsen und dann eigentlich nicht.
Ja, vor allem, es kommt halt recht schnell aus, wenn das nicht stimmt.
Ja.
Also wenn du mir irgendwie sagst, so, ich bin Arbeiterinnenklasse aufgewachsen und ich erfahre dann halt einfach, dass beide deine älteren Ärzte sind. Weil ich halt so ein bisschen...
Sie haben schon gearbeitet, aber so...
Ja, voll, aber halt so... Aus was? Oder wenn halt wie so, ja, keine Ahnung, wenn man sagt, ja, das Unterarmenverhältnis bist du aufgewachsen und dann merke ich, hey, deine Eltern haben ein Haus im Kreis 6. Also so, es ist halt einfach wie nicht, es kommt halt recht schnell, fliegst auf und ich wünsche mir, also ich verstehe nicht, weil ich finde, du kannst ja mega fest sagen, also keine Ahnung, ich kann ja schon sagen, so, hey, ich war von Klassismus betroffen gewesen, aber du kannst ja auch, wenn zum Beispiel... Also jetzt meine Familie, wir haben ja schon genug Geld gehabt, wir haben nie irgendwie vom Staat müssen Geld beziehen. Das heisst, ich bin jetzt auch nicht die erste Person, die sich äußert, welche Finanzierung wo muss sein. Also du kannst schon bei den Sachen, wo du betroffen gewesen bist, sagen, dass du betroffen gewesen bist und bei den anderen halt nicht. Also ich verstehe nicht, warum es dann so...
Du kannst auch nicht alles eben unter ein Ding tun, von wegen eben so und so aufgewachsen und dann weiss man gerade, von was zu reden. Es ist wie so, ja, es ist hure komisch, wie man mit dem umgeht. Ich glaube, es hat mega viel damit zu tun, in der Schweiz reden die Leute allgemein nicht so gerne über Geld.
Ja.
Und dann, ja, vielleicht probiert man das dann so in unserer Generation ein bisschen so gegensteuern und dann so voll über das Einkommen und über das zu reden, aber wenn man sich dann wie nicht wirklich einordnet, authentisch, dann kommt es sehr falsch
über. Hey, aber das finde ich wirklich noch krass. Also das ist ja auch so... Kennst du so Leute, die sagen, sie sind broke? Und sie haben einfach so 30'000 Stutz auf dem Konto für irgendwie einen Erbvorbezug oder ein Erb oder so.
Schwör, ja.
Und ich bin wie so, hey...
Also ich bin von Zug, gell?
Du kennst das sehr gut. Und es ist wie so, hey... Also so, klar ist das nicht viel Geld. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, wenn ich sage... Ich hasse die Reichen und Reiche enteignen und so. Ich rede nicht vom Mittelstand.
Ja.
Also so, ich rede nicht von dir oder ich rede auch nicht von mir, wo irgendwie 5'000 im Monat dient. Also es ist so, es ist viel Geld, aber also ich habe das Gefühl, ich gehöre zu den reichsten 1% mit meinem Lohn. Aber es ist wie so, du bist nicht gemeint.
Ja.
Und ich finde es einfach wichtig, dass man das wie so ein bisschen voneinander weiss.
Ja, es ist ja auch das ganze Cosplaying als arm. Es ist ja so, dass ich habe letztens ein Video gesehen über das, so, vor allem in der Grossstadt oder so in Berlin oder in Zürich, so rumlaufen und so ein bisschen als arm cosplayt als Ästhetik. In England ist das auch immer mehr so das Ding, so das Chavi. So, ich zeige mich, als wäre ich arm, eben um so irgendeine Subkultur dann mir wieder aneignen, um so auszusehen, als wäre ich interessant. Ja, es ist nicht authentisch und es ist dann auch einfach so, du nutzt Klassismus irgendwie für eine Ästhetik, aber machst nichts dagegen. So,
ja,
what the fuck?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Punkt. Also ich glaube, wir als Menschen haben mega gerne so Geschichten von wegen, ich habe nichts gehabt und habe mich mega aufgeschafft. Weil das ja auch den Kapitalismus stützt, weil wir dann auch das Gefühl haben, wenn wir einfach mega viel arbeiten, dann können wir das auch erreichen. Und dabei, gerade wenn jetzt dass du so die Musikbranche anschaust oder so bekannte SchauspielerInnen, muss ja sehr viel in deinem Leben richtig gelaufen sein, dass du irgendwie als Kind hast eine Schauspielschule suchen, dass du dem hast können nachgehen, wo am Anfang nicht so gut bezahlt wurde. Und klar gibt es Ausnahmen. Also es gibt Einzelpersonen, die wirklich arm sind aufgewachsen und dann dort reinkommen, aber die Mehrheit eben auch nicht. Also das ist ja die ganze Geschichte mit den Nepo-Babys und so.
Mega fest.
Und das ist wie so, hey, sag das doch einfach.
Ja. Es würde mehr bringen, systematisch oder so im grossen System, wenn du sagst, hey, ich habe die und die Möglichkeiten gehabt, ich habe es trotzdem geschafft, aber ich habe es halt auch nicht ohne Vitamin B oder so geschafft, um in diese Branche reinzukommen. Es würde wie mehr helfen und mehr Awareness bringen zu, ich sage jetzt mal, Armutsthemen, statt wenn du sagst, nein, du musst einfach gut arbeiten und dann trickelt das einfach zurück auf dich haben, das Geld.
Oh, und es sind eben wie so die zwei Sachen. Also entweder einerseits durch die sozialen Medien, du kannst es einfach nicht mehr faken. Also es kommt wirklich aus und das ist dann mega peinlich.
Ja.
Und Punkt zwei, es gibt allgemein gerade so ein bisschen, wir haben auch so ein bisschen im Spätkapitalismus in dieser Folge schon ein bisschen darüber geschwätzt, langsam nervt es die Leute ein bisschen. Also ich glaube, wir haben nicht mehr so fest eine Glorifizierung von reichen Leuten, wie wir es noch vor 10, 15 Jahren hatten. Weil es jetzt einfach immer vermehrt Kritik gibt und weil es auch ja, ein paar Serien gibt und so, die sich wirklich sehr negativ gegenüber Reichtum äußern. Zum Beispiel auch der Trend mit dem, ich weiß gerade nicht, aber irgendwie so Thema mit Quiet Luxury.
Ja.
Ja, dass man es eben nicht mehr so gegen aussen zeigen will, weil es halt so ein bisschen peinlich ist, dass du reich bist. Genau.
Es ist voll im Mainstream drin, also es ist nicht, nein. Es ist nicht voll im Mainstream, vielleicht ist es wieder eine Bubble-Beobachtung, aber ich finde auch, es ist viel mehr rum, auch in den Medien, die dann wiederum auch von reichen Leuten produziert werden. Und ich mir dann auch denke, Saltburn ist ja so ein Beispiel. Es ist ja irgendwo durch eine Klassenkritik, aber auch produziert von reichen Leuten, die dann Klassenkritik ausüben. So, ist es so schlimm, dass die das selber merken, wie ridiculous das ganze System ist?
Oder hat ihnen das jemand gesagt?
Vielleicht haben sie einen Ben Affleck in ihrem Leben, der ihnen das so zuflüstert, so in der Nacht im Bett so, hey Schatz, also, gell, was machst du?
Ja. Spitzli cringe. Genau. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder lang geschwätzt. Ich möchte euch gerne noch als Klassensturz zwei Serienempfehlungen geben. Oder nein, eine Serienempfehlung ist White Lotus, die aber auch so ein bisschen überraschend gemacht. Und gerade die erste Staffel habe ich wirklich mega nice gefunden, weil sie irgendwie Rassismus reinbringt und... Und das zweite ist Triangle of Sadness.
Genau. Er heisst Östlund zum Nachnamen, ich habe den Vornamen gerade nicht. Aber er macht sehr gute auch Filme über so, wie dekadent eigentlich die Reichen leben und wie sie so in ihrer Bubble leben und dann wie alles zusammenbricht. Und alle. Es ist eigentlich immer so eine grosse Metapher, wie alles zusammenbricht. Aber richtig gute Filme.
Ich schaue einfach gerne reiche Leute.
Es ist scheitert, ja.
Ja, wegen dem vielleicht habe ich J-Lo Doku gleich gerne geschaut.
Es ist so ein Hate-Watch. Es ist sehr so ein... Sie hat sich irgendwie in die Situation gebracht und vielleicht ist sie ein crazy genius und hat gewusst, was sie macht. Und sie ist immer noch Jenny from the Block und hat das alles einfach produziert, um uns hässig zu machen.
Wir sagen jetzt, wir finden es cringe, aber eben, ich habe mir gleich ein Amazon Prime-Abo gemacht, um es zu schauen. Und
ich habe sie legal geschaut.
Ja, das ist vielleicht ist es auch von dem, vielleicht ist das Ziel gewesen.
Ich glaube, das Ziel ist ja immer der Weg. Und ich glaube, der Weg ist das mal gewesen, dass ich mega Sympathie entwickelt habe für den Ben Affleck. Also so.
Hey, vielleicht hat er es.
Vielleicht hat er das Ganze einfach ja in den Weg geleitet. Vielleicht ist er Benny from the Block. Conspiracy-Fenster. Yeah. Er hat ihre... In grossen Teilen von dieser Doku hat er ihre wie so... Es gibt ja immer so die B-Roll, wo sie so wie direkt zu der Kamera schauen und dann wie so Interviewfragen beantwortet. Mega viel von denen hat er ihr gestellt. Das heisst, vielleicht ist er sick genius hinter dem Ganzen und hat seine Frau voll unter den Bus gerührt. Um einfach eine crazy gesellschaftskritische, klassenkritische Doku zu machen. Krass. Über J-Lo.
Ich glaube, das ist es.
Ich
bin jetzt auch mega... Ich habe vorher vergessen, dass es da gibt.
Ja, ich habe gewusst, er hat Schauspieler gemacht, er hat Gone Girl ist ja dabei gewesen.
Ja, ist und er dann, nicht der Batman?
Ja, voll. Oder? Und dann hat er sich so zurückgezogen, um mehr Regie zu machen. Darum taucht er im Film auch die ganze Zeit auf, weil er einfach Freude hat an Kamera-Equipment. Es gibt eine Szene, wo so ein Laster mit Kamera-Equipment kommt und er schaut alles an und so, das ist mega gut und die Linse und er geilt sich so voll auf dem und ab und dann kommt sie so rein und sie sagt, so, I don't care. So, dann bin ich so, leave Ben alone, lass ihm seine Freude. Und darum verstehe ich auch, dass er das Ganze so konstruiert hat.
Ja, mal wieder sind Männer die Bösen. Der Ben. Okay, gut. Ich glaube, man kann es nicht besser zusammenfassen. Wir haben es durchblickt, wir haben es verstanden, wir haben es analysiert.
Sehr gut.
Genau, und mit dem wünsche ich euch noch ein ganz schönes Tag.
Schaut zueinander und zu euch selber.
Macht's gut. Tschüssi.
Bye, bye.